Ja, meine Damen und Herren, unser nächstes Thema ist, an was erkenne ich gute Bauchspeicheldrüsendiagnostik? Vor der Behandlung kommt zwangsläufig die Diagnostik. Man muss ja genau wissen, was man hat. Die Mediziner nennen es auch Differentialdiagnostik. Das heißt, also von den vielen Krankheiten, die in Frage kommen, muss eine genaue, präzise Diagnose da sein. Hier gibt es eine Fülle von Verfahren. Verschiedene Bluttests, bildgebende Verfahren wie Sonographie, Computertomographie, Kernspin, in der Allgemeinheit nicht so bekannte Verfahren wie PET oder ERCP. Jedes dieser Verfahren hat Vorteile, auch Nachteile. Manche Verfahren haben Risiken. Welche soll man einsetzen? Unter all diesen Aspekten fragt man sich, woran kann ich eigentlich erkennen, welche Diagnostik für mich richtig ist und welche Diagnostik für mich, für meine Krankheit sozusagen, die beste ist. Herr Professor Dr. Klump wird zu diesem Thema nun referieren. Herr Professor Dr. Klump ist Inhaber einer gastroenterologischen Schwerpunktpraxis an der St. Anna Klinik in Stuttgart-Bad Cannstatt und ich darf ihn bitten, hier dazu zu sprechen.
Ja, liebe Frau Stang, sehr geehrte Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung hier erneut nach Ludwigsburg zu dieser Veranstaltung. Woran erkennt man gute Pankreasdiagnostik? Das ist so eine schwere Frage, dass ich hätte versucht sein können, zu sagen, wenden Sie sich an TEW und wenden Sie sich an Frau Stang. Da weiß man sehr gut, nicht nur, woran man gute Pankreasdiagnostik erkennt, sondern auch, wo Sie sie hier regional antreffen können. Aber natürlich will ich mich bemühen, mit Ihnen in der nächsten Viertelstunde herauszuarbeiten, woran man gute Pankreasdiagnostik erkennt. Und da ist natürlich der erste Schritt, nochmal zu fragen, es ist bereits in der Einführung angedeutet worden, was ist gute Pankreasdiagnostik überhaupt? Nun, vorneweg, das wissen Sie alle, worum geht es uns, was wollen wir diagnostizieren, was wollen wir erkennen. Da gibt es zum einen die entzündlichen Pankreaserkrankungen, das kennen Sie alles, entweder die akute Pankreatitis oder die chronische Pankreatitis. Dann gibt es die präkanzerösen Läsionen, Vorstufen, gutartige Veränderungen in der Bauchspeicheldrüse. Ein unglaublich wichtiges und lohnendes Ziel guter Pankreasdiagnostik. Warum? Weil wir hier natürlich Krebserkrankungen im Vorstadium definieren und verhindern können, dass es überhaupt zur Karzinomentwicklung kommt. In der Regel zystische Läsionen der Bauchspeicheldrüse, entweder im Bauchspeicheldrüsengewebe selber, Zystadenome maßgeblich, oder aber Zysten im Gangsystem, eine Veränderung, die erst in ihrer Bedeutung in den letzten Jahren richtig charakterisiert werden konnte, IPMN, diese intraduktalen papillärmucinösen Neoplasien. Und dann natürlich die bösartigen Karzinome, wo es bei der guten Pankreasdiagnostik maßgeblich darum geht, die möglichst früh zu erkennen, um die Heilungschance möglichst groß zu halten. Und bei diesen bösartigen Erkrankungen, darüber werden wir heute auch noch einiges hören, handelt es sich maßgeblich in der ganz großen Mehrheit um duktale Adenokarzinome, das heißt bösartige Veränderungen, die vom Gangsystem der Bauchspeicheldrüse ausgehen. Aber die Problematik seltener Erkrankungen ist gerade schon angedeutet worden. Sie werden heute erfreulicherweise auch einmal hören zu den anderen wichtigen Neoplasien, die die Bauchspeicheldrüse beherbergen kann. Nun, was ist in der Diagnose dieser genannten Krankheiten eine gute Diagnostik? Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass eine gute Diagnostik eine frühe Diagnostik ist, dass sie eindeutig sein sollte und dass sie hierbei schonend für den Patienten und mit möglichst wenig Nebenwirkungen verbunden sein sollte. Aber, ganz wichtiger Punkt dabei auch, Diagnostik muss immer angemessen, adäquat sein. Das heißt, wir wollen nicht bei jedem alles machen. Wir wollen nicht Verunsicherung schaffen, Überdiagnostik schaffen, Nebenwirkungen, Komplikationen provozieren, die in keinem angemessenen Verhältnis zur verdächtigen Diagnose stehen. Und hierbei ist es ganz wichtig, sich Gedanken zu machen darüber, welcher Mensch welches Risiko aufweist, überhaupt ein Pankreaskarzinom, eine Pankreaserkrankung zu entwickeln. Das ist nicht für jeden Menschen gleich. Ich werde darauf nachher nochmal zurückkommen. Weiter ist es wesentlich, Symptome richtig zu erkennen, richtig einzuordnen. Und wenn diese zwei Punkte, das individuelle Risikoprofil des Menschen und ein bestimmtes Beschwerdebild in einer bestimmten Weise zusammenkommen, dann müssen wir zur Diagnostik schreiten, zur möglichst guten Diagnostik. Und das bedeutet, dass wir uns zum einen ansehen, ob wir Störungen der Organfunktion erkennen. Das ist in allen Organsystemen des Körpers das Gleiche. Denken Sie an die Herzschwäche oder an andere Krankheiten. Und zum Zweiten gucken wir uns das Organ an. Wir verschaffen uns ein Bild des Organs. Und das sind die bildgebenden Verfahren, die in der Einleitung angesprochen worden sind, weil Veränderungen der Organformen größer werden, ein kleiner werden, das Auftreten von Knoten, die normal dort nicht zu suchen haben, weil das alles Zeichen sein können für eine Organerkrankung. Und ich will mit den Veränderungen der Organform beginnen und da sind wir heute Gott sei Dank etwas weiter als zur Zeit der niederländischen Meister, wo der Arzt darauf verwiesen war, auf das Ableben des Patienten zu warten, um sich dann einen Eindruck von den Organveränderungen verschaffen zu können. Aber der Vortrag heute heißt ja nicht umsonst, woran erkennt man gute Pankreasdiagnostik? Das impliziert ja so ein bisschen, es gibt auch schlechte Pankreasdiagnostik. Und ich will es vielleicht ein bisschen anders formulieren, Pankreasdiagnostik ist auch heute noch wirklich eine schwierige Diagnostik. Woran liegt es? Ich will kurz ein paar Gründe mit Ihnen zusammen durchgehen. Ein Grund für die Schwierigkeiten, für die unveränderten Schwierigkeiten der guten Pankreasdiagnostik ist die Größe des Organs. Aber man kann auch anders sagen, die Kleinheit des Organs. Sie sehen hier einen Zahnstocher, ein Streichholz, ein kurzes Lineal und hier ein Schema der Bauchspeicheldrüse. Das gesunde Bauchspeicheldrüsenorgan ist gerade mal 14 cm groß. Man glaubt es manchmal gar nicht, wie klein die gesunde Bauchspeicheldrüse ist, wenn man sich vor Augen hält, was sie für eine Bedrohung des Lebens darstellen kann. Ein weiterer Punkt ist die Lage der Bauchspeicheldrüse. Sie sehen hier einen computertomografischen Querschnitt durch den Bauch und Sie sehen hier hinten rot eingekreist die Bauchspeicheldrüse. Sie liegt ganz tief im Bauch, tief im Körper, gerade mal vor der Wirbelsäule und vor den großen Blutgefäßen. Weiterer Punkt neben Größe und Lage ist die enge nachbarschaftliche Verbindung der Bauchspeicheldrüse. Die liegt nicht irgendwo alleine und gut abgegrenzt, sondern sie ist eng verflochten mit dem Zwölffingerdarm, mit den großen lebenswichtigen Bauchgefäßen und mit der Milz. Und schließlich, auch wenn man sich die Binnenstruktur der Bauchspeicheldrüse anguckt, ist es nicht ein ganz homogenes, einfach gestricktes Organ, sondern wir haben auf der einen Seite das eigentliche Funktionsgewebe, das Bauchspeicheldrüsengewebe, und auf der anderen Seite ein komplexes Gangsystem, das die Verdauungssäfte sammelt und dann in den Zwölffingerdarm transportiert, um die Verdauung zu gewährleisten. Und man kann sich dieses Gangsystem wie eine Baumkrone vorstellen. Und Sie können sich vor Augen halten, wie schwierig es ist, diagnostisch durch bildgebende Verfahren in so einer Baumkrone wirklich frühe Gangveränderungen, früh eine Krankheit zu diagnostizieren. Und auch das Bauchspeicheldrüsengewebe selber ist kein einheitlich geformtes Organ. Sie sehen hier an dem mikroskopischen Bild ganz einfach in der Mitte, dass hier hellere Zellen in einer dunkleren Zellumgebung sich finden. Ja, die sogenannten Langerhanschen Inseln. Und auch diese Langerhanschen Inseln, Zellen, die Hormone produzieren, unterscheiden sich in sogenannte Alpha-Zellen und Beta-Zellen. Zellen, die Insulin und Glucagon produzieren, Hormone, die an unserer Blutzuckerregulation beteiligt sind. Und das ist jetzt der Situs, wie ihn der Chirurg vorfindet. Und Sie werden dazu gestehen, dass nicht nur für einen Internisten das ein ziemlich verwirrendes Bild ist, das sich hier bietet. Das heißt, was haben wir heute für Verfahren? Wie können wir uns ein Bild von der Bauchspeicheldrüse schaffen? Da gibt es zunächst den Ultraschall, das kennen Sie alle. Eine Ultraschallquelle, ein Ultraschallkopf wird von dem Untersucher über den Bauch geführt. Ultraschallwellen werden in den Bauch gesendet und aufgrund der unterschiedlichen Reflexion durch unterschiedliche Organe, unterschiedliche Gewebe wird ein Bild produziert, das der Untersucher auf dem Bildschirm sich ansehen kann. Computertomographie, keine Ultraschallwellen, eine Röntgenstrahlquelle wird kreisförmig um den Körper bewegt und daraus werden Querschnittsbilder der Organe produziert. Kernspintomographie, nicht Ultraschall, nicht Röntgenquelle, sondern die unterschiedliche Magnetresonanz der unterschiedlichen Gewebe und Organe wird ausgenutzt, um ein kernspintomographisches Bild zu gewinnen. Ganz praktische Konsequenz für den Patienten, er muss in die Röhre, ein geschlossenes System, und Sie werden heute Mittag von Frau Professor Geisler über die Besonderheiten dieser Technik sicherlich einiges hören. Eine ganz besonders attraktive Eigenschaft dieser Kernspintomographie ist, dass wir nicht nur wie bei der Computertomographie dieses Querschnittsbild der Organe und der Gewebe bekommen können, sondern dass wir aufgrund der besonderen Magnetresonanz von Flüssigkeiten hier auch die Möglichkeit haben, das Gangsystem, das von dieser besonderen Bedeutung auch für die Krebsentstehung ist, dieses Gangsystem nicht invasiv durch eine solche Röhrenuntersuchung darzustellen. Und Sie sehen hier Bauchspeicheldrüsengang, Gallengang und dieses etwas zottelig-franzige, das ist der Zwölffingerdarm, der sich um den Bauchspeicheldrüsenkopf schmiegt. Weiteres sehr attraktives Verfahren, das sich in den letzten 20 Jahren maßgeblich entwickelt hat, ist der endoskopische Ultraschall. Ich hatte Ihnen am Anfang gezeigt, welches Problem es bedeutet, dass die Bauchspeicheldrüse so tief im Körper liegt, dass der Ultraschall sich einen weiten Weg durch den Bauch bahnen muss, um die Bauchspeicheldrüse zu treffen. Und dieses Problem, dieses Manko, hat man mit einem Trick umgangen, indem man nämlich über einen Schlauch, den man in den Magen vorschiebt, wie bei einer Magenspiegelung, dass man an diesen Schlauch ein Ultraschallgerät, ein winziges Ultraschallgerät an den Kopf montiert und dann die Bauchspeicheldrüse, die dem Magen sehr nahe anliegt, man die Bauchspeicheldrüse aus dieser Position sehr gut mit Ultraschall untersuchen kann. Schließlich, es ist auch schon angesprochen worden, die ERCP, in den 70er Jahren in Deutschland entwickelt, auch ein endoskopisches Verfahren. Man geht auch mit einem Schlauch in die Nähe der Bauchspeicheldrüse, nämlich an die Stelle, an der der Ausführungsgang der Bauchspeicheldrüse in den Zwölffingerdarm mündet. Man sondiert diesen Eingang in das Gangsystem, bringt ein Kontrastmittel ein, macht ein Röntgenbild und bekommt so eine exzellente bildliche Darstellung von Bauchspeicheldrüsengang und Gallengang. Schließlich, hier wird es bunt, es ist vorhin auch schon angesprochen worden, die Positronenemissionstomographie, ein relativ neues Verfahren, das die Vorteile der Computertomographie, eines genauen Schnittbildes, kombiniert mit einer farbigen Darstellung von Organbiologie, von Organfunktion. Der Patient bekommt nicht ein typisches Kontrastmittel gespritzt, sondern man gibt in das Gefäßsystem, in den Körper, ein radioaktiv markiertes Nuklid, der sich in Abhängigkeit von der Organnatur, von der Organherkunft unterschiedlich im Körper anreichert und dann über die Farbdarstellung eine zusätzliche Information zur reinen Organform über die Natur dieser Veränderungen geben kann. Jetzt haben wir ein ganzes Set von Untersuchungen besprochen und ich will kurz versuchen, mit Ihnen die Vor- und Nachteile dieser Untersuchungen durchzugehen. Ultraschall, überall verfügbar, ein schnelles, einfaches Verfahren, kostengünstig und ohne Nebenwirkungen umzusetzen. Problem des Ultraschalls, die Genauigkeit, ich hatte Ihnen das bereits dargestellt, tiefe Lage der Bauchspeicheldrüse, kleines Organ, es bedarf viel Erfahrung und einer ganz besonderen körperlichen Konstitution des Patienten, damit wir über den normalen Ultraschall ein gutes Bild der Bauchspeicheldrüse erlangen können. Computertomographie weit verbreitet, mittlerweile eine sehr genaue Darstellung der Bauchspeicheldrüse hier möglich. Sie kennen die Diskussion über Strahlenbelastung und Kontrastmittelnebenwirkungen. Das heißt, andererseits ein Verfahren, das wir nicht jedem ganz leichtfertig angedeihen lassen können. Kernspintomographie, ähnlich weit verbreitet wie die Computertomographie, auch ein genaues Verfahren, wenngleich in der Detaildarstellung in den letzten Jahren vielleicht von der Computertomographie sogar eingeholt. Und dann mit der attraktiven Eigenschaft, was ich Ihnen gezeigt hatte, dass wir nicht nur ein Schnittbild des Bauchspeicheldrüsengewebes bekommen können, sondern gleichzeitig in einer Untersuchung ein Bild der Gangsysteme. Nachteile, die Untersuchung ist relativ langsam. Sie müssen in einer geschlossenen Röhre liegen. Für 10% unserer Patienten ein wirkliches Problem aufgrund von Klaustrophobie. Sie bekommen auch ein Kontrastmittel. Und ich habe hier hingeschrieben, Alter, Fragezeichen. Kernspintomographen sind sehr teuer. Die Geräteentwicklung ist schnell. Und nicht jedes Kernspin ist gleich gut. Da hat sich enorm viel getan in letzter Zeit. Endosonographie hatte ich Ihnen dargestellt. Weit verbreitet, sehr genaues Verfahren. Was ich nicht erwähnt hatte, ist, dass Sie in dieser Untersuchung auch Gewebe entnehmen können für mikroskopische Untersuchungen. Sehr wichtiges Element der Diagnostik. Nachteil, es ist invasiv, Sie müssen einen Schlauch in den Körper einbringen. Der Patient muss in der Regel sediert sein, das heißt, er muss ein Medikament bekommen, damit er während dieser Untersuchung schläft. Positronenemissionstomographie, verheißungsvolle neue Methode, an wenigen Zentren vorhanden. Und letztendlich in seiner Bedeutung für die wirklich bessere Diagnostik noch nicht evaluiert. Schließlich die ERCP, ursprünglich der Goldstandard in unserer Diagnostik, der mittlerweile ein bisschen von den anderen Verfahren abgelöst worden ist und für wenigen Situationen vorbehalten bleibt. Und Herr Wehrmann hat über die Zentren gesprochen. Wenn ich mir diese Verfahren ansehe und überlege, welche Untersuchung sollte nun wirklich an dem Zentrum durchgeführt werden zum Wohle des Patienten, dann würde ich vielleicht sagen, dass die Kernspintomographie, die Endosonographie und besonders die ERCP in die Hand von Untersuchern und Einrichtungen gehören, die damit ganz außergewöhnliche Erfahrungen haben und die das in hohen Zahlen, diese Verfahren betreiben. Nächster Punkt außer den Bildern ist die Störung der Organfunktion, die es zu erkennen gilt als Zeichen für eine Organerkrankung. Und wir wissen alle, die Bauchspeicheldrüse produziert den Verdauungssaft und unser Nahrungsbrei, der aus dem Magen in den Zwölffingerdarm kommt, wird mit der Lipase, den Proteasen, den Amylasen, alles diesen Enzymen, die die Bauchspeicheldrüse produziert, vermischt. Es erfolgt ein Verdauungsprozess, der dann letztlich dem Dünndarm ermöglicht, die für uns wesentlichen, für unsere Ernährung wichtigen Nährstoffe in den Körper auch tatsächlich aufzunehmen. Und wenn diese Verdauung nicht funktioniert, wenn die Bauchspeicheldrüse das nicht tut, dann kommt es zu Veränderungen, insbesondere unseres Stuhlverhaltens. Und die häufigste Veränderung, die wir bei der Bauchspeicheldrüsenfunktionsstörung beobachten, ist die Entwicklung von Durchfällen, von Fettstuhl und von der ungeklärten Gewichtsabnahme. Aber nicht nur ist die Bauchspeicheldrüse ein Verdauungsorgan, sondern ich hatte Ihnen die langerhanschen Inseln gezeigt. Sie ist auch ein zentrales Organ der Blutzuckerregulation und insofern auch ein neu aufgetretener Diabetes mellitus, eine Blutzuckerkrankheit, kann Zeichen einer Bauchspeicheldrüsenerkrankung sein. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal die Punkte durchgehen und überlegen, was bedeutet gute Bauchspeicheldrüsendiagnostik, dann fängt es damit an, das Risiko des Menschen angemessen zu beschreiben. Und dabei sind Bauchspeicheldrüsenentzündungen, die chronische Pankreatitis, ein wesentliches Risikoelement. Sie sehen hier an diesen Daten, dass mit jedem Jahr der Bauchspeicheldrüsenentzündung das Risiko, auch ein Bauchspeicheldrüsenkarzinom zu erleiden, wächst. Das heißt, auf diese Menschen muss man in der Diagnostik besonders aufpassen. Genauso müssen wir erfragen, liegen Pankreaskarzinome in der Familie vor? Wenn nur ein erstgradiger Angehöriger betroffen ist von einer Pankreaskarzinomerkrankung, erhöht sich für jedes Familienmitglied das Risiko schon um das 2- bis 3-fache. Weiter, Lebensstil. Wir ermessen in dem Umfang, das glaube ich erst in den letzten Jahren, welche Bedeutung Diabetes mellitus, Adipositas, Nikotin auch für die Krebsentstehung besitzen. Weiter die Symptome. Wir müssen Beschwerden des Patienten adäquat einordnen. Bestehen Oberbauchbeschwerden, vor allem im Zusammenhang vielleicht mit Rückenschmerzen, besteht ein Völlegefühl nach dem Essen. Gelbsucht ist dann ein fortgeschrittenes Zeichen einer Bauchspeicheldrüsenerkrankung. Und schließlich Störungen der Organfunktion. Ein neu aufgetretener Diabetes mellitus muss einen aufmerksam machen, insbesondere wenn das vielleicht nicht der typische Diabetikerpatient ist. Erhöhte Bauchspeicheldrüsenenzyme in einer Routine-Laborabnahme können ein erstes Zeichen sein für eine ernsthafte Bauchspeicheldrüsenerkrankung. Und schließlich natürlich die genannten Fettstühle, Verdauungsstörungen, Durchfälle, Gewichtsabnahme, die sind Hinweise auf eine Störung der Verdauungsfunktion der Bauchspeicheldrüse und lassen sich mittlerweile durch einen ganz einfachen Test im Stuhl die Bestimmung der Pankreaselastase objektivieren. Und dann die genannten Veränderungen der Organform. Wenn die Symptome, wenn das Risiko dafür sprechen, müssen wir die bildgebende Diagnostik veranlassen und müssen sie vorantreiben. Und ich glaube, dass heute in der Regel mit einem Ultraschall, einer Computertomographie und der Endosonographie die Diagnose in den allermeisten Fällen zu sichern sein wird. Aber ganz wichtiger Punkt und für mich auch unverändert ein wichtiges Zeichen guter Pankreasdiagnostik ist, dass wir häufig oder immer wieder den Chirurgen als den letzten Diagnostiker brauchen, um nicht zu spät zu kommen in der Diagnose einer bösartigen Bauchspeicheldrüsenerkrankung. Wenn ich das zusammenfasse, dann gute Pankreasdiagnostik bedeutet als allererstes dran denken, dass die Bauchspeicheldrüse ein Problem haben könnte, die Risikopersonen richtig identifizieren, Symptome richtig interpretieren. Und wenn ein Verdacht besteht, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dann die Diagnostik definitiv voranführen bis zu einer Klärung der Situation. Und schließlich muss ich gute Pankreasdiagnostik natürlich daran messen lassen, was rauskommt. Und das ist hoffentlich, dass wir alle länger und gesünder leben. Und feiern sollte man es nicht mit einer Zigarette, auch die ist schlecht für das Pankreaskarzinom. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Herr Professor Klump, haben Sie recht herzlichen Dank für Ihren schönen Vortrag. Ich glaube, wir haben einen Eindruck davon gewonnen, wie schwierig eigentlich Pankreasdiagnostik ist. Wir stellen uns das Laien immer so einfach vor. Wenn wir was haben, gehen wir halt zum Arzt und der muss schon wissen oder schon rauskriegen, was ich eigentlich genau habe. Das ist aber leider bei dem Organ nicht so ganz einfach und vielfach führt erst 2 oder 3 Untersuchungen zur entsprechenden Diagnose. Und ist auch ein Kriterium dafür, dass man vielleicht mal eine Zweit- oder Drittmeinung einholen sollte, um eine Diagnose wirklich vollständig abzusichern. Vielen Dank dafür.